Liebe Gemeinde, es war einmal ein kritischer Beobachter des Weltgeschehens. Der wollte seine Zeitgenossen warnen. Und dann malte er mit einem dicken Pinsel auf eine Wand dort, wo man es überall gut sehen konnte, die Worte: Das Ende naht. Nun gut, einige Leute lasen das, manche schütteln den Kopf. Und dann kam ein anderer vorbei, der die Zukunft noch skeptischer beurteilte als sein Vormaler. Und der nahm wieder einen dicken Pinsel und der schrieb darunter: Und das ist erst der Anfang. Das Ende naht und das ist erst der Anfang. Nach dem Motto: Es ist schon schlimm. Es ist schon schlimm. Aber es wird noch viel schlimmer kommen. Es geht immer noch schlimmer. Wenn man die Geschichte der Könige Israels studiert, dann könnte man sie unter diesem Motto zusammenfassen. Es geht immer noch schlimmer. Das Ende naht und das ist erst der Anfang. Und das gilt in erster Linie für die Könige des Nordreichs. Es gibt so eine schöne Skizze für den Kindergottesdienst, aber die könnte für uns Erwachsene auch hilfreich sein. Irgendwann demnächst werden wir die für Sie mal kopieren und auf den Gottesdienstzettel mitbringen. Da sieht man zwei Reihen von Königen, die Könige des Südreiches und die Könige des Nordreiches. Und die meisten Könige sind schwarz, das heißt, sie waren dem Willen Gottes nicht gehorsam. Einige Könige haben zum Teil ein schwarzes und ein weißes Teil in ihrem Gewand. Das heißt, es war Licht und Schatten da in ihrem Leben, in ihrem Dienst. Und dann gibt es ein paar ganz wenige Könige, die haben nur ein weißes Gewand. Der einzige, den ich hier entdecken konnte, war Hiskia und Josia. Und wenn man sieht, wie das nach der Reichsteilung weiterging, als sich nach Salomo dann das Volk Israel aufspaltete, eine geteilte Nation wurde in Nordreich und Südreich, dann sieht man fortan auf der Nordseite, das sind die Könige hier in dieser Reihe, nur noch schwarze Gestalten. Nur noch schwarze Gestalten. Einer, wenn man genau hinguckt, ist so ein bisschen grau. Das ist Jehu. Der hat wenigstens an einigen Stellen versucht, Reformen durchzuführen, die mit Missständen aufzuräumen, beanspruchten, aber er hat nicht durchgezogen. Und so bleibt auch Jehu im Grau stecken und dringt nicht zum Weiß durch. Also eine Reihe schwarzer Könige. Und das ist erst der Anfang. Zuletzt hatten wir ja gesehen, wie Jerobeam der erste König des Nordens wurde, nach der Reichsteilung. Gott hatte ihn noch selbst berufen. Und Gott hatte diesem Jerobeam eine klare Perspektive gegeben. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wie wir gelesen hatten, in 1. Könige 11, Vers 28. Wirst du nun gehorchen, Vers 38, 1. Könige 11, Vers 38, hatte Gott gesagt: Wirst du, Jerobeam, nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde, und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt, und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat, so will ich auch mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen. Also dir eine Dynastie geben, die lange in Israel wirken wird. Das war die Zusage Gottes gewesen. Wenn du mir gehorchst, dann werde ich dein Haus segnen. Aber Jerobeam war dann sehr schnell abgedriftet auf seine ureigenen Wege. Sehr schnell. Er hatte Religionsvermischung im großen Stil betrieben. Er hatte ein umfassendes religiöses System aufgebaut mit eigenem Heiligtum, eigenem Priester, eigenem Festtag. Er hatte diese zwei goldenen Kälber aufstellen lassen und als Götzen eingeführt. Ein Ausleger hat gesagt, Jerobeam hatte alle Zutaten, die man für eine Religion braucht. Nur die wichtigste Sache fehlte ihm, der lebendige Gott selbst. Jerobeam war es in erster Linie darum gegangen, seine eigene Macht abzusichern. Und er hatte gesagt, wenn meine Leute aus dem Norden weiter in den Süden zum Gottesdienst, zum Jerusalemer Tempel gehen, dann werden sie irgendwann von mir wieder abfallen und das Reich wird wieder vereinigt. Und das will ich nicht. Und deswegen gebe ich ihnen ihren eigenen Kult, ihre eigene Religion. Hier im Lande. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Das war sein Motiv. Es war politisch. Auch der Gottesdienst sollte der Stabilisierung seiner eigenen Macht dienen. Darum ging es. Und darum hat er dort im Nordreich diese staatstragende Patchwork-Religion gegründet, aus allen möglichen Bestandteilen zusammengesetzt. Und er hat damit getan, was dem lebendigen Gott zuwider war. Und wie oft ist das seitdem in der Geschichte passiert, dass Herrscher versucht haben, den Glauben zu instrumentalisieren, zu benutzen für ihre ganz persönlichen Ziele. Erst war er eigenmächtig, dieser Jerobeam. Er hat gemacht, was er wollte, was ihm gut dünkte, was er für richtig hielt im Interesse seiner Macht. Und dann war er stumpf, als Gott ihn konfrontierte, als Gott ihn zur Umkehr rufen wollte, als Gott ihm klar machen wollte, was da passiert war. War er so abgestumpft, dass ihn nichts mehr umkehren konnte. Und damit hatte Jerobeam eine Richtung vorgegeben, die seine Nachfolger dann auch nicht mehr umdrehen konnten und nicht mehr umdrehen wollten. Es ging immer weiter in diese Richtung. Und darum diese ganze Reihe der schwarzen Könige. Der Anfang des Nordreichs war der Anfang vom Ende. Und insofern hat sich Jerobeam wirklich verewigt. Der Niedergang Israels bleibt für die nächsten rund 200 Jahre mit seinem Namen verbunden. Und das wird immer wieder vorkommen. Die Königsbücher sprechen dann immer wieder in den nächsten Kapiteln von den Sünden Jerobeams, mit denen er selber sündigte und Israel zum Sünden verleitete. Das zieht sich durch diese Formulierung wie ein roter Faden. 1. Könige 14, 1. Könige 15, 1. Könige 16, 1. Könige 22, 2. Könige 10, Vers 31 wird es sogar über Jehu gesagt. Jehu hielt nicht das Gesetz des Herrn, denn er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, der Israel Sündigen gemacht hatte. Und so kommt das immer wieder wie ein Refrain der Geschichte des Nordens Israels, die Sünden Jerobeams. Unsere Sünden haben nicht nur Folgen für uns selbst, unsere Sünden haben auch Folgen für andere. Nun gut, beim Studieren von Jerobeams Geschichte, da konnte man denken, schlimmer kann es ja jetzt nicht mehr kommen. Schlimmer geht nimmer. Aber weit gefehlt. Weit gefehlt. Die nächsten Jahre halten noch Schlimmeres bereit. Die Entwicklung wird immer bizarrer. Im Norden wird sich keine Dynastie mehr dauerhaft an der Macht halten können. In 250 Jahren werden 9 verschiedene Dynastien, also 9 verschiedene Königsfamilien, versuchen, die Macht irgendwie in den Händen zu halten. Das sind für damalige Zeiten geradezu italienische Verhältnisse, also wo ständig eine Regierung durch die nächste abgelöst wurde. Zum Vergleich, im Süden hat sich ja die Dynastie Davids durchgehalten, weil Gott das verheißen hatte. Und im Süden war es die eine Davids-Dynastie über 350 Jahre, bis sie dann nach Babylon deportiert worden sind. Eine Dynastie in 350 Jahren und im Norden 9 Dynastien in 250 Jahren. Jerobeams Sohn Nadab regiert gerade mal 2 Jahre, danach wird er ermordet, wie es der Prophet Achaja angekündigt hatte, Achia. Und dann kommt Baasha oder Baesa vom Stamm Issachar, der reißt die Macht an sich. Dieser Baasha kann sich wenigstens 24 Jahre halten, aber sein Sohn Ela, den erwischt es nach nur 2 Jahren Amtszeit bei einem Trinkgelage, in betrunkenem Zustand wird Ela von seinem Mitarbeiter Simri erschlagen. Und der Mörder Simri reißt den Thron an sich, will die nächste Dynastie begründen, wo er nun schon mal die Chance hat. Aber Simri bleibt ein 7-Tage-König. Denn das Volk sucht einen starken Mann und macht schließlich den führenden General Omri zum neuen König. Nach diesem Stoff würde sich die heutige Regenbogenpresse die Finger lecken. So viele Schurken, so viele Schergen, Mörder und Intriganten. Imri bringt in seinen 12 Regierungsjahren immerhin einige Stabilität in das System. Dieser Omri, er ist ein großer Stratege. Er verlegt die Hauptstadt von Tirza nach Samaria. Dort ist sie gut zugänglich. Er baut sie richtig aus. Omri verfolgt eine aktive Bündnispolitik. Und dazu gehört eben auch das Instrument der diplomatischen Verehelichung. Und in geistlicher Hinsicht, trotz aller äußeren Stabilität, erweist sich Omri als ein neuer Höhepunkt des Bösen. Das steht in 1. Könige 16, Vers 25. Schnörkellos, sagt es Gottes Wort da, 1. Könige 16, 25. Und Omri tat, was dem Herrn missfiel und trieb es ärger, also schlimmer, als alle, die vor ihm gewesen waren. Besonders folgenschwer wird das Bündnis mit Tyros. Hängt Phönizien dran. Der König von Tyros heißt Et-Baal und der hat in seiner ersten Karriere als Priester der Göttin Astarte und des Baal-Melkart gedient. Und da kann man wirklich sagen, Nomen est Omen, der Name ist Programm. Et-Baal bedeutet Baal lebt. So wie manche heute so einen Sticker tragen, wo drauf steht, Jesus lebt. könnte man sich den vorstellen mit einem Sticker, auf dem steht, Baal lebt. Et Baal, der Priester, war selber durch Mord an die Macht gekommen. Das erfahren wir von dem Historiker Josephus. Tja, und der hatte eine Tochter namens Isebel, die dann später zu trauriger Berühmtheit gelangen sollte. Und ausgerechnet, und jetzt kommt der Verbindungspunkt, ausgerechnet diese Isebel von Tyrus wird dann aus politischen Gründen durch die Väter mit dem Sohn von Omri verkuppelt. Und dieser Sohn Omris ist der berühmte Ahab. Und so kommt Ahab in den zweifelhaften Genuss, der Ehemann der Isebel zu werden. So ist das gelaufen. Und Ahab bringt nun das Kunststück fertig, sogar seinen Vater Omri noch zu übertreffen in puncto Gottlosigkeit. Kein anderer König bekommt am Ende eine schlechtere Gesamtnote als Ahab. Und das finden Sie jetzt schon in dem Text, den Sie vorliegen haben, 1. Könige 16, in Vers 30. Da heißt es, und er tat, was dem Herrn missfiel, also Ahab, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und in Vers 33 nochmal, und er machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das ist nun wirklich der Gipfel. Bis dahin hatte gegolten, Vers 25, Omri trieb es Ärger als alle, und jetzt wird er von seinem Sohn noch darin übertroffen. Und wir fragen, und Sie haben sich wahrscheinlich auch gefragt, warum ich das jetzt so in den Einzelheiten aufgeführt habe. Das Wort Gottes drängt uns dazu gewissermaßen. Wir fragen, warum mutet uns Gottes Wort diese Chronik skandalös zu? Und zwar in dieser Detailgenauigkeit. Wäre doch nicht nötig, denken wir. Hätte es nicht genügt, dass Gottes Wort diese Verfallsgeschichte des Nordens als knappe Zusammenfassung darstellt? Von Jerobeam an ging es stetig bergab in folgender Reihenfolge. Die Könige waren diese, sie regierten so und so viele Jahre und das war dann das Ende. Und dann kam 722 die Deportation nach Assyrien. Hätte das nicht gereicht? Ein kleiner Abschnitt. Und nicht so viele unerfreuliche Details. Warum erfahren wir so viele quälende Einzelheiten? Gerade auch über Ahab. Warum? Ahabs Geschichte beginnt heute in 1. Könige 16 und sie zieht sich durch bis 1. Könige 22. Wir werden also für Ahab noch etwas mehr Zeit brauchen als im Gottesdienst heute. Warum will uns der Heilige Geist das alles zeigen? Was will uns der Heilige Geist hier zeigen? Was will Gott uns dadurch sagen? Lasst uns mit dieser Frage diesen Bericht studieren. Heute den Anfang. Und da fällt ins Auge, gerade wenn man sich diese Steigerung ansieht, diese Zuspitzung. Sünde hat eine gefährliche Eigendynamik. Ich denke, das fällt zunächst auf. Sünde hat eine teuflische Eigendynamik. Und wenn das stimmt, dann hat das ernstzunehmende Konsequenzen für uns alle. Eigendynamik, das bedeutet, eine Sache hat eine innere Kraft, die sie aus sich selbst heraus hat. Eigendynamik bedeutet, eine Sache ist aus sich selbst heraus wirksam. Und wenn sie erst mal ins Rollen kommt, dann braucht sie keine weiteren Impulse von außen. Dann läuft sie, dann kommt sie ins Rollen und dann geht sie weiter und weiter. Eigendynamik. Dann braucht man das nicht mehr zusätzlich anzuschieben. Es entwickelt sich aus der eigenen inneren Kraft heraus. Und sei es eine zerstörerische Kraft. Es sei denn, etwas Stärkeres tritt dieser Eigendynamik in den Weg und stoppt sie. Das ist doch ähnlich wie beim Joggen. Wenn man lange Monate nicht gelaufen ist, dann erfordert das erstmal so einen inneren Aufwand, Überwindung. Ja, man muss die Laufschuhe rausholen, man muss anfangen, wieder in Kondition zu kommen. Aber wenn man dann regelmäßig läuft, wenn man zwei oder dreimal die Woche wieder läuft, dann entwickelt das eine Eigendynamik, dann zieht's einen raus, dann lächst man geradezu danach, endlich wieder auf die Piste zu kommen oder in den Wald. Es treibt einen gerade dazu, weil die Sache eine Eigendynamik entwickelt. Und so ist es offensichtlich mit der Sünde. Und mit dieser Arbeitshypothese, dass das Buch der Könige uns gerade auch an Ahab die Eigendynamik der Sünde demonstrieren will, wollen wir uns jetzt noch den Anfang der Ahab-Geschichte ansehen und in 2 Wochen dann die Fortsetzung. Dann auch mit einem besonderen Schwerpunkt darauf, wie Elia reagiert. Und das ist also das Thema heute Morgen, die Eigendynamik der Sünde. Wenn Sie mitschreiben, die Eigendynamik der Sünde. Und da fällt als erstes auf, die Eigendynamik der Sünde treibt es immer toller. Das ist unser erster Punkt. Die Eigendynamik der Sünde treibt es immer toller. Als wir Jerobeam kennengelernt hatten, dachten wir, das Ende naht. Schlimmer geht's nimmer. Und wenn man weiterliest, kann man im Rückblick zu Jerobeam nur sagen, und das war erst der Anfang. Es gibt eine Steigerung. 2-mal steht hier mehr als in Vers 30 und in Vers 33. Er tat mehr Böses als die anderen. Und worin unterscheiden sich denn Jerobeam und Ahab? Worin bestand dieses mehr als? Jerobeam hatte Religionsvermischung betrieben. Er hatte den alten Glauben vermischt mit diesem Kult um die 2 goldenen Kälber und dann noch verschiedene andere Dinge dazugenommen und geduldet und teilweise protegiert. Ahab übernahm das von Jerobeam und setzte dann den Baalskult dazu und auf breiter Front durch. Das ist die Steigerung. Sie können das hier sehr schön in Vers 31 sehen. Da heißt es, es war noch das Geringste, das er wandelte in der Sünde Jerobeams. Also das machte er sowieso. In einer alten Luther-Übersetzung heißt es auch sehr, sehr, sehr gut, sehr treffend, es war ihm ein Geringes, dass er in der Sünde Jerobeams wandelte. Das regte ihn nicht auf, das störte ihn nicht, das bewegte nicht sein Gewissen. In einer englischen Übersetzung steht da, it was a trivial thing for him. Also es war trivial, beiläufig. Das war nicht schlimm, diese Sünde. Aber dann kam das andere noch mit dazu, das setzte er noch drauf. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Et-Baals des Königs der Sidonier, oder Tyra, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute und machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israel, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ahab setzt den Baalskult auf breitester Front durch und ein Indiz dafür finden Sie in Kapitel 18, Vers 19. Das ist hochinteressant. Da erfahren wir, dass 450 Propheten Baals und 400 Propheten der Aschera vom Tisch Isebels aßen. Die bekamen also freie Kost im Königshaus. Die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera. Und gleichzeitig musste Obadja, der fromme Hofmeister, 100 gläubige Propheten verstecken. Das sehen wir in Kapitel 18, Vers 4. Da heißt es, Obadja nahm 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen. Hier 50, da 50. Und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und während die Propheten des wahren Gottes sich verstecken müssen, in den Untergrund gehen müssen, mit Brot und Wasser versorgt werden müssen, heimlich, triumphieren die 450 Baals und 400 Aschera-Propheten und residieren gewissermaßen im Hause der Könige und schlemmen von ihren Menüs. Das ist die Situation. Natürlich, Jerobeam und Ahab war gemeinsam der weibliche Einfluss hinter den Männern. Bei Jerobeam waren es viele Frauen, bei Ahab vor allem Isebel. Das erinnert an diese alte Maxime, nachdem man manche Krimis entschlüsselt, wenn man den Täter sucht, cherchez la femme. Wo steckt die Frau hinter dem Verbrechen? Cherchez la femme. Das könnte man auch hier bei den Königen sagen, cherchez la femme. Und die Perspektive, die am Horizont aufscheint, ist ein neuer Volksglaube. Israel wird Baals Volk. Israel wird Baals Volk. Breiter Front, sie setzen sich durch, sie werden immer mehr. Sie besetzen die religiösen Schaltstellen und Institutionen. Und je länger wir Ahab beobachten, umso deutlicher wird, und das ist das Zweite, was wir hier finden, er wird immer mehr zum Getriebenen. Und das wollen wir als zweites festhalten. Das ist die zweite Wirkung, an der wir hier die Eigendynamik der Sünde erkennen. Die Eigendynamik der Sünde führt in Abhängigkeit. Der erste Punkt war, die Eigendynamik der Sünde treibt es immer toller. Der zweite Punkt ist, die Eigendynamik der Sünde führt in Abhängigkeit, sodass man irgendwann nicht mehr handeln kann. Isebel ist ganz offensichtlich die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung. Lesen Sie am besten mal diese Kapitel 16 bis 22, dann werden Sie das immer deutlicher zu greifen bekommen. Es tritt immer deutlicher hervor, wie stark Isebel ihn eigentlich lenkt, je mehr wir Ahab kennenlernen. Aber letztlich steckt natürlich hinter Sünde und Verstrickung immer Satan selbst. Letztlich ist immer der Teufel selbst, wie Jesus gesagt hat. Und irgendwann ist Ahab dann auch nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen. Es ist interessant, in Kapitel 21, Vers 25 zieht Gottes Wort eine Art Zwischenbilanz. Da ist Ahab noch lange nicht am Ende offiziell. Aber da heißt es in 21, 25 in dieser Zwischenbilanz, es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. Er hatte sich verkauft. Er hatte seine Seele verkauft. Er war wie Wachs geworden in den Händen seiner heidnischen Frau. Und die Menge-Übersetzung beschreibt das auch sehr treffend. Sie sagt, du hast dich so weit vergessen. Du hast dich so weit vergessen. Du hast dich verkauft an die Sünde. Du bist nicht mehr Herr deiner Entscheidungen. Wer seine Abhängigkeit von Gott durchschneidet, der gerät in Abhängigkeit von Menschen. Und so war es bei ihm. Nach außen hin, so für den politischen, rein politischen Betrachter, machte der König noch einen ganz guten Eindruck. Sein Reich wirkte relativ stabil. Für Ahabs Reich galt im übertragenen Sinne, was ein jüdisches Sprichwort über die Wohlstandsgeneration von Jugendlichen sagt. Zitat, unsere Kinder haben gerade Zähne, aber eine schiefe Moral. Unsere Kinder haben gerade Zähne, es ist äußerlich alles in Ordnung. Was man medizinisch, technisch, finanziell machen kann, das klappt alles. Aber wie sieht's im Herzen aus? Unsere Kinder haben gerade Zähne, aber eine schiefe Moral. Und so war Ahabs Reich. Nach außen gerade Zähne, aber im Herzen eine schiefe Moral, fern von Gott. Ja, er sorgte für Stabilität, immerhin 22-jährige Amtszeit. Und durch die Tyrus-Connection hatten sie jetzt Zugang zu den Welthäfen. Das brachte viel Geld in die Staatskasse. Und wenn die Kasse klingelt, hat die Moral immer schlechte Argumente. Aber das war nur die Außenseite. Das war nur die Außenseite. Und in Wirklichkeit verlor Ahab je länger, umso mehr allen Entscheidungsspielraum. Weil er seine innere Freiheit verlor und seine innere Unabhängigkeit. Weil er sich an die Götzen verkauft hatte und weil er Gottes Wort längst den Abschied gegeben hatte. Er hatte nie wirklich an diesem Wort Gottes gehangen, nach allem, was wir wissen. Aber jetzt hat er sich deutlichst davon distanziert. Und wissen Sie, und jetzt kommt etwas ganz Schlimmes. Diese Haltung blieb nicht auf den König beschränkt, diese Haltung blieb nicht auf seine Familie beschränkt, diese Haltung blieb nicht auf seine engsten Mitarbeiter beschränkt, sondern sie breitete sich aus wie ein Virus. Und das ist das dritte Symptom, an dem wir die Eigendynamik der Sünde ablesen können. Die Eigendynamik der Sünde, erstens treibt es immer toller, zweitens führt in Abhängigkeit, drittens hat ansteckende Wirkung. Und das sehen wir an diesem Vers 34, 1. Könige 16, 34. Zur selben Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er die Tore einsetzte, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte, durch Josua, den Sohn Nuns. Warum steht das hier? Da stolpert man drüber. Wie töricht. Schauen Sie, das war 550 Jahre vorher gewesen etwa. Zur Zeit Josuas. Da hatte Gott, nachdem Jericho durch ein Gericht Gottes zerstört worden war, ausdrücklich gewarnt. Und hatte gesagt, Leute, diese Stadt wird nicht mehr aufgebaut. Er hatte das durch Josua gesagt. Und so lesen wir das 550 Jahre früher in Josua 6, Vers 26. Zu dieser Zeit ließ Josua schwören, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. Josua 6, Vers 26, etwa 550 Jahre davor. Das war um 1400 vor Christus. Und Ahab regiert etwa in den Jahren 874 bis 852 vor Christus, etwa in dieser Zeit. Und überlegen Sie mal, ein halbes Jahrhundert, ein halbes Jahrtausend lang hatte es keiner gewagt, den lebendigen Gott so dreist herauszufordern, dass er Jericho wieder aufbaute. 550 Jahre schwebte diese Drohung, dass der Baumeister zwei seiner Söhne verlieren würde, wenn er sich daran wagte, über dem ganzen Projekt. Aber jetzt, im Umfeld von Ahab, da fallen die Hemmungen, da brechen alle Dämme. Das hat eine ganz enthemmende Wirkung, die Sünde. Da wird es plötzlich denkbar, zu riskieren, Jericho wieder aufzubauen. Verstehen Sie, auf den ersten Blick fragte man sich ja, warum, was soll dieser Vers 34 hier? Was hat der Hiel mit dem Königshaus Ahabs zu tun? Ich denke, jetzt wird es deutlich. Hiel zeigt die Haltung, die sich ausbreitete und die inzwischen symptomatisch geworden war für die ganze Gesellschaft. Die Eigendynamik der Sünde hat ansteckende Wirkung. Man setzt sich sorglos, dreist über Gottes Wort hinweg. Und wir sehen ja an dem Hiel auch und an seinem wirklich ganz tragischen Schicksal, der wird ja furchtbar geweint haben über seine Söhne. Man sieht, dass der Mensch sich in eine ausweglose Lage bringt, wenn er gegen Gottes Wort vorgeht. Er bezahlt mit dem Leben seiner Söhne. Und Erste Könige sagt, seht, so weit war es gekommen. Das ist die Ansteckungsgefahr, die von der Eigendynamik der Sünde ausgeht. Unterschätzt das nicht. Sünde will uns mit einer Illusion infizieren. Sünde will uns mit der Illusion infizieren, wir könnten Gottes Wort ignorieren und doch ungeschoren davonkommen. Das ist die Illusion, mit der Sünde uns infizieren will. Wir könnten gegen Gott handeln. Und trotzdem würde irgendwie alles noch gut ausgehen. Das ist die Illusion. Ein gläubiger Theologieprofessor aus den USA, Barton Payne, hat erzählt, wie er 1942 sein Theologiestudium begann. In einem Seminar an der Westküste der USA. Es war ein liberales, theologisch liberales Seminar. Und der Professor für Altes Testament nahm seine Studenten im ersten Semester mit raus auf den Parkplatz, warf seine Bibel auf den Boden. Ganz demonstrativ schmiss er einfach die Bibel auf den Boden, holte seinen Wagenheber raus, setzte mit dem Wagenheber die Reifen des Autos auf die Bibel drauf. Also er schmiss die Bibel auf den Boden, nahm den Wagenheber, setzte das Auto mit dem Wagenheber auf die Bibel drauf. Und damit wollte er sagen, mit dieser Zeichenhandlung, die Bibel ist ein Buch wie jedes andere auch. Sie verdient nicht mehr Respekt. Wir können mit ihr machen, mit ihr umgehen, wie wir das für richtig halten. Mit dem Wagenheber, das Auto draufgepackt auf die Bibel. Das war deutlich. Mit der Bibel könnt ihr alles machen. Nun gut, so martialisch würde man das heute wahrscheinlich nicht mehr wagen. Aber die Haltung hat sich überhaupt nicht geändert gegenüber der Bibel, bei vielen, vielen Menschen und bei vielen, vielen Theologen. Die Dreistigkeit, mit der man Gottes Wahrheit behandelt. Und die ansteckende Wirkung der Sünde, wissen Sie, und das zeigt sich heute unter anderem an der Ausbreitung genau desselben Problems, an dem die Könige Israels damals scheiterten, nämlich an der fehlenden Abgrenzung gegen fremde Religionen. An der fehlenden Abgrenzung gegen anderen Glauben. Daran zeigt sich die Ausbreitung dieses Virus bis heute. Manchmal ist das gar nicht böse gemeint. Manchmal ist das einfach Unwissenheit und Naivität. Manchmal stecken aber auch Drahtzieher dahinter. Genau das Gleiche. Man grenzt sich nicht ab gegen jene, die den lebendigen Gott in Frage stellen und seine Wahrheit bezweifeln. Und sie vermischen mit Lüge. Denken Sie an dieses Stichwort Chrislam, dass es immer mehr Beispiele von sogenannten gemeinsamen Gottesdiensten gibt. Und man flirtet mit offiziellen Vertretern einer Lehre die unseren Herrn Jesus Christus leugnet, die ihn letztlich seiner Gottheit beraubt. Der Koran bestreitet die Gottheit Jesu. Der Koran bestreitet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Koran bestreitet, dass Jesus auferstanden ist. Der Koran bestreitet, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der Koran bezeichnet diejenigen, die das glauben, als sich im totalen Irrtum befinden, die notfalls auch mit Gewalt von ihrem Irrtum weggebracht werden müssen. Und nun gibt es Leute, die unter Berufung auf das Christentum gemeinsame Gottesdienste feiern. Verstehen Sie, das ist nicht anders als damals. Und das ist nicht beschränkt auf die USA. Das breitet sich aus. Die Eigendynamik der Sünde hat eine ansteckende Wirkung. Das ist auch nicht beschränkt auf landeskirchliche Kreise in Deutschland. Es wurde jetzt in den letzten Wochen diskutiert, der Fall einer Baptistengemeinde in Kamp-Lindfort. Dort wird am 17. Juni ein Rundfunkgottesdienst gefeiert, in dem, wie das ZDF mitteilt, Bergleute, die sich angefreundet haben, mitwirken, Bergleute beider Religionen. Und neben ihren Erfahrungen, heißt es in der ZDF-Ankündigung, kommen Texte aus den Heiligen Schriften zum Thema Barmherzigkeit zur Sprache. Also was die Bibel über Barmherzigkeit sagt. Und es kommt ein Vers aus dem Koran zur Sprache in diesem Gottesdienst dort in der Baptistengemeinde in Kamp-Lindfort. Und das hat natürlich Kritik hervorgerufen und man hat versucht, das zu rechtfertigen. Das Thema lautet ja Barmherzigkeit, Bodenschätze des Glaubens und so könnte man voneinander lernen. Und der Pastor der Gemeinde hat dann sogar gesagt, der Dialog der Religionen bereichert beide Seiten und fördert die eigenen Traditionen ganz neu zutage. Das heißt, erst wenn ich in diesen Dialog eintrete, dann verstehe ich meinen eigenen Glauben viel besser. Das heißt, die Mission ist gar nicht mehr das Thema, sondern die Pflege guter Beziehungen, das schlösse sich ja gar nicht aus gegenseitig. Würde ich sagen, es ist ja wichtig, dass wir menschlich sehr gute Beziehungen zu Moslems pflegen. Ich bemühe mich auch darum. Es ist wichtig, dass wir ihnen unsere Freundlichkeit und Liebe zeigen. Es ist wichtig, dass wir ihnen deutlich machen, dass sie menschlich von uns nichts zu befürchten haben. Aber es ist genauso wichtig, dass wir ihnen Jesus als den einzigen Retter bezeugen. Und dass wir nicht ihnen und anderen Sand in die Augen streuen, indem wir den Eindruck erwecken, naja, es gibt da so viele Gemeinsamkeiten, dass man gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Verstehen Sie? Gemeinsam Gottesdienst feiern mit Leuten, die lehren, dass Jesus Christus nicht Gottes Sohn ist, nicht am Kreuz für unsere Sünden starb, nicht auferstanden ist, nicht der einzige Retter aller Welt ist. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine Beleidigung unseres Herrn. Und es ist gegen seine Wahrheit gerichtet, wie gut die Betreiber, die das organisieren, auch immer gemeint haben. Und als dann die Kritik kam, ist man immer noch nicht umgekehrt, sondern diese Gemeinde hat massive Rückendeckung von der baptistischen Bundesleitung bekommen, die genau diese Aktion nachhaltig verteidigt haben. Verstehen Sie, das ist die Eigendynamik der Sünde. Sie greift immer weiter. Dass es in den Landeskirchen diese dramatischen Zustände gibt, daran haben wir uns schon fast gewöhnt, obwohl man sich auch daran nie gewöhnen sollte. Das sollte uns Tränen in die Augen treiben und es sollte uns traurig machen. Aber wenn uns vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, dass im Jahre 2012 eine Baptistengemeinde einen solchen Gottesdienst unterstützt von ihrer Bundesleitung durchführen würde, dann hätten wir gesagt, das kann nicht sein. Sünde hat immer die Tendenz, andere mit hineinzuziehen. Sünde hat immer die Tendenz, Grenzen zu überspringen, sich neue Kunden zu erschließen, neue Einflusszonen zu gewinnen. Das ist die Eigendynamik. Verstehen Sie, eine sich selbst überlassene Eigendynamik. Und ich sage das, damit wir nicht naiv sind, damit wir nicht meinen, naja, wir ziehen uns eben in unsere Schneckenhäuser zurück und machen da das, was wir für richtig halten und der Rest der Welt geht uns nichts an. Ich glaube, Gott zeigt uns die Sache mit Ahab, damit wir dieses aggressive Potenzial der Sünde erkennen. Damit wir das ernst nehmen, damit wir das nicht unterschätzen, die Eigendynamik der Sünde. Und das zeigt sich auch an dem vierten Punkt noch. Die Eigendynamik der Sünde wendet sich aktiv gegen Gottes Leute und Gottes Anliegen. Das ist der vierte Punkt. Die Eigendynamik der Sünde wendet sich aktiv gegen Gottes Leute und Anliegen. Und Dazu noch einmal diese Verse 31 und 32 hier in 1. Könige 16. Ja, es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams. Er nahm Isebel, die Tochter Et-Baals, des Königs der Sidonia, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Das wird ganz intensiv unterstützt. Und wissen Sie, was Isebel macht? Und das ist jetzt wichtig. Die Isebel beschränkt sich nicht auf ein privates Praktizieren ihres Glaubens hinter den Tempeltüren. Die Isebel beschränkt sich auch nicht mal darauf, ihren Glauben öffentlich zu propagieren und zu protegieren. Die Baalspriester saßen ja schon an ihrem Tisch. Das war ja auch ein Politikum, das war ja auch ein öffentliches Signal. Nein, Isebel geht dazu über, die Vertreter des biblischen Glaubens zu attackieren und zu eliminieren. Die Eigendynamik der Sünde wendet sich früher oder später aktiv gegen Gottes Leute und gegen Gottes Anliegen. Zunächst trifft es die Priester. Ich darf das nochmal in Erinnerung rufen. 1. Könige 18,4. Isebel, die Prophet, nahm die Propheten des Herrn, rottete sie aus und Obadja versteckte 100 von ihnen. Erst trifft es die Propheten. In Kapitel 19 soll es Elia selbst treffen. Isebel droht, ihn umzubringen. Und wenn man weiterliest, dann merkt man, wie die Stimmung bei Hofe gegen Elia und gegen den biblischen Glauben schon sich aufgebaut hatte. Und da sehen wir, die Eigendynamik der Sünde ist aggressiv, sie ist aktiv und kann darum auf Dauer nicht davon ablassen, diejenigen anzugreifen, die der Sünde und dem Sündigen in die Quere kommen wollen. Wer sündigt, kann auf Dauer nicht davon ablassen, jene anzugreifen, die dem Sündigen in die Quere kommen wollen. Lüge kann auf Dauer nicht darauf verzichten, die Wahrheit anzugreifen. Aber so wütend sie sich auch gebärdet, sie kann am Ende nicht weiter, als Gott sie lässt. Und auch das zeigt uns Gottes Wort am letzten Vers hier in unserem Text. Und nächstes Mal werden wir das noch deutlicher sehen. Fünftens und letztens, die Eigendynamik der Sünde trifft auf Gottes machtvollen Widerstand. Und das wollen wir zum Schluss noch anschauen. Und dann haben wir unsere Arbeit für heute geschafft. Die Eigendynamik der Sünde trifft auf Gottes machtvollen Widerstand. Und das sehen wir hier in Kapitel 17, Vers 1. Der gehört unbedingt noch dazu. Dann kommt diese traurige Geschichte mit Hiel im Vers 34. Und dann muss man weiterlesen, gleich weiterlesen. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, dass ich es sage. Wissen Sie, Israel war abhängig vom Regen. Das war das Lebenselixier. Der Frühregen im Oktober, November und der Spätregen im März, April. Und wenn der ausblieb, dann drohte Hungergefahr, Hungersnot. Und Gott hatte ihnen das gesagt, zum Beispiel in 5. Mose 28, Vers 23 folgende. Wenn ihr mir nicht gehorcht, wird der Regen ausbleiben. Wenn ihr sündigt und von mir weggeht, dann spielt ihr mit eurer Nahrungsversorgung. Und Elia tritt jetzt hin und sagt, es wird weder Tau noch Regen geben. Vermutlich ist Elia im Oktober aufgetreten. Da war ja schon diese 6-monatige Trockenperiode von April bis Oktober. Und dann sagt er, es wird die nächsten 3 Jahre keinen Regen geben. Und das hat uns Bruder Schulz ja in der Lesung aus Jakobus 5 deutlich in Erinnerung gerufen. Da steht es ja extra nochmal im Neuen Testament, das gerechten Gebet, Jakobus 5, vermag viel, wenn es ernstlich ist, Vers 17, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Überlegen Sie mal, in diesen 3 Jahren kontrolliert Elia mit seinen Gebeten das Wetter in Israel. Elia kontrolliert mit seinen Gebeten in diesen 3 Jahren das Wetter in Israel. Das macht Gott. Und dann fällt noch etwas auf. Es ist ganz bezeichnend, wie unvermittelt, wie schnell Elia in diese Szene hineintritt. Er wird nicht angekündigt. Das ist ganz ungewöhnlich für die Bibel. Da steht nicht, und es war Elia, ein Prophet des Herrn, der dort und dort schon gewirkt hatte, und dann kam er dahin. Verstehen Sie, das ist die erste Erwähnung von Elia in der Bibel. Und plötzlich ist er da und tritt auf. Mitten hinein in dieses Chaos der Sünde. Und wissen Sie, wie sein Name ist? Elia. Elia, das ist Programm. Elia, das heißt, mein Gott ist Yahweh. Mein Gott ist der Gott der Bibel. Mein Gott ist der wahre Gott. Elia. Mein Gott ist Yahweh. Das ist das Gegenprogramm zu dem, was drumherum geschieht. Und so betritt Elia jetzt die Szene. Und wissen Sie, das ist großartig. Daran sehen wir, Gott schläft nicht. Gott schaut nicht zu. Gott ist immer bereit. Der Teufel kann Gott nicht überraschen. Manchmal schweigt Gott. Manchmal lässt Gott bestimmte Dinge für eine Zeit zu, wenn das nach seinem Plan richtig ist. Aber er ist nicht abwesend. Er ist nicht blind. Er ist nicht taub. Er kann nicht überrascht werden. Sondern plötzlich tritt Elia aus der Kulisse. Und alle merken, Gott ist da. Und du musst mit Gott rechnen. Das war ja schon bei Hiel deutlich geworden. Als der Jericho wieder aufbauen wollte. Gott hatte dieses Wort aus Josua 6 nicht vergessen. Gott hatte sich nicht zurückgezogen. Gott handelt zu seiner Zeit. Elia tritt plötzlich auf die Szene. Und für Israel steckt da drin auch ein Zeichen der Gnade, mitten im Chaos der um sich greifenden Sünde. Dass Gott den Elia schickt, ist ein Zeichen der Gnade. Und in seinem Namen hören sie es doch, mein Gott ist Yahweh, das soll euer Bekenntnis sein. Dahin sollt ihr zurückkehren. Elia, Elia, mein Gott ist Yahweh. Und dadurch, dass Gott Elia schickt, stellt er alle in die Entscheidung. Wir werden das in 14 Tagen in dieser dramatischen Szene auf dem Karmel noch deutlicher sehen. Und das ist immer so. Gott überlässt die Sünde nicht ihrer Eigendynamik. Du, Gott, lässt dich nicht schmoren in deiner Sünde. Gott greift ein. Gott fordert dich heraus. Gott ruft dich. Gott spricht dich an. Und Gottes gnadenvolle Aktion, indem er den Elia plötzlich auf die Bühne stellt, provoziert eine Reaktion. Das ist bis heute so. Im Licht vollmächtiger Verkündigung formiert sich auch der Widerstand der Sünde. Das kann nicht anders sein. Wenn ich auf meine Sünde behaftet werde, wenn ich von meiner Sünde überführt werde, dann beuge ich mich oder ich leiste Widerstand. Und so treibt die ganze Situation immer stärker in eine Entscheidung hinein. Kröker hat das in seinem Kommentar sehr gut ausgedrückt. Den habe ich hier, den Kommentar von Kröker. Da schreibt er das so. Ich lese Ihnen das wörtlich vor. Mit dem Auftreten eines Elia und dessen unerbittlicher Gottesforderung trat Israels Geschichte in das Stadium ihrer letzten Entscheidungen. Entweder Yahweh oder Baal. Entweder gottgläubige Volksgemeinde oder heidnischer Weltstaat. Entweder Leben und Zukunft durch Gehorsam zum Gott der Bibel oder aber Weltverbundenheit und Untergang. In der Offenbarung Gottes durch Elia musste Licht werden, was in Ahabs Leben und in seiner Regierung finster war. Von Gott wurde Elia gesandt, damit er Ahab und Israel zum Retter werde. Aber er wurde ihnen zum Gericht, weil sie sich weigerten und sperrten. Aber sehen Sie, das ist die gute Nachricht, die uns aus diesem Chaos entgegenkommt. Gottes Dynamik erweist sich allemal stärker als die Dynamik der Sünde. Gottes Dynamik erweist sich als stärker, allemal. Und Gott beweist seine Macht. Und das ist so wunderbar. Das muss ich Ihnen noch zeigen an dieser Stelle. Gott beweist seine Macht in der direkten Konfrontation mit dem Baalsglauben. Am Ende ist nicht der leiseste Zweifel offen, wer nun stärker ist. Schauen Sie, Elia verfügt eine lange Periode der Trockenheit. 3,5 Jahre. Und damit entlarvt er die Schwäche Baals, gerade in Baals Spezialdisziplin. Was war Baal? Baal galt als ein Fruchtbarkeitsgott. Baal galt als ein Gott des Sturmes, der Regen schickt, damit es blüht und wächst. Das war Baal. Und in der kanaanitischen Mythologie gibt es ein Verehrungslied der Göttin Asherah. Und die singt so über Baal. Jetzt beginnt Baal wieder die Regenzeit, wenn die Wadis in Fluten ertrinken. Wenn seine Stimme laut in den Wolken tönt und sein Blitz die Erde erhellt. So besingt die kanaanitische Mythologie die Macht Baals, für Regen und Fruchtbarkeit zu sorgen. Und was geschieht jetzt? Es wird weder Tau noch Regen geben, 3,5 Jahre. Und der Baal kann machen, was er will. Und die können ihn anrufen, wie sie wollen. Und die Schlussfolgerung ist doch klar, wenn der Baal nicht mal Regen machen kann, was soll er dann sonst noch können? Dann kann er gar nichts. Er wird geschlagen auf dem Feld seiner eigenen Spezialdisziplin. Das ist so, als wenn ein Zehnkämpfer einen 100-Meter-Läufer im 100-Meter-Lauf besiegt. In seiner Spezialdisziplin wird er geschlagen. Und wir werden sehen, eine zweite eindrückliche Demonstration der Macht Gottes wird noch folgen auf dem Karmel. Und bitte nehmen Sie das mit nach Hause. Sie haben heute viel über Sünde gehört. Sie haben viele schlimme Zusammenhänge lesen müssen und hören müssen. Aber nehmen Sie das als einen starken Trost mit nach Hause. Gott gebietet Einhalt. Und wie dreist sich das Böse auch immer gebärdet und wie stolz sich die Sünde in die Brust wirft, Gott wird sich niemals dem Bösen beugen. Das lernen wir hier. Gott wird sich niemals dem Bösen beugen. Ja? Die Eigendynamik der Sünde, das müssen wir zugeben, kann starke Wirkungen hervorrufen. Und das haben wir hier gesehen. Die Eigendynamik der Sünde treibt es immer toller. Die Eigendynamik der Sünde führt in Abhängigkeit. Die Eigendynamik der Sünde hat ansteckende Wirkung. Und die Eigendynamik der Sünde wendet sich aktiv gegen Gottes Leute und gegen Gottes Anliegen. Das ist alles richtig. Aber letztlich muss die Eigendynamik der Sünde an der Macht Gottes scheitern. Sie trifft auf Gottes machtvollen Widerstand. Und deswegen müssen wir sehen, wir müssen die Sünde ernst nehmen. Und das bedeutet für uns persönlich, dass wir Sünde in unserem eigenen Leben, wo wir sie erkennen, bitte nicht dulden. Wir können nicht mit der Sünde spielen. Wir müssen wissen, Sünde entwickelt eine Eigendynamik. Und wenn wir in unserem eigenen Leben Sünde erkennen, wenn Gott uns überführt, dann bitte lassen Sie uns diese Sünde nicht dulden. Und wenn wir der Eigendynamik der Sünde entkommen wollen, dann müssen wir aussteigen. Die Könige Israel konnten das nicht. Sie kamen nicht mehr raus aus dieser Richtung. Und wir schaffen das mit eigener Kraft auch nicht. Aber wir haben Jesus. Und wir dürfen zu ihm hinfliehen. Und deswegen möchte ich hier noch einmal zitieren, worüber wir gestern auch beim CDK-Seminar gesprochen haben. Matthäus 11, 28, der Heilandsruf, wo unser Herr sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Das heißt, ich will euch von eurer Schuld befreien. Das ist hier gemeint. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch Gewissheit geben, dass euch Vergebung ist. Dass euch Vergebung von Gott geschenkt wird, weil ich für euch am Kreuz starb, sagt Jesus. Verstehen Sie, wenn Sie Sünde in Ihrem Leben bemerken und wenn Sie auch merken, ich komme da nicht weg aus eigener Kraft, gehen Sie gleich zu Jesus und sagen Sie, ja, Herr, ich bin mühselig und beladen. Ich bin beladen mit dieser Schuld und ich habe diese Schlagseite und ich bin immer wieder über das und das gestolpert. Und ich weiß um die Eigendynamik der Sünde. Ich bitte dich, Jesus, zieh mich da raus. Vergib mir immer wieder. Vergib mir, Herr, und zieh du mich da raus. Versuchen Sie nicht aus eigener Kraft irgendwie besser zu werden, sondern wenden Sie sich lieber gleich an Jesus. Ahab hat die Eigendynamik der Sünde nicht ernst genommen. Ich erinnere nochmal an diese alte Luther-Übersetzung. Es war ihm ein Geringes, in den Sünden Jerobeams zu wandeln. Er hat gesagt, ach, alte Tradition, alles nicht so schlimm, wir machen das jetzt, es nützt der Stabilität des Staates. Er hat es nicht ernst genommen, aber Gott hat es ernst genommen. Ahab hat gesagt, nicht so wichtig. Und was hat Gott gesagt? Das steht in Vers 30, dem Herrn missfiel das. Und in Vers 33 nochmal, es erzürnte den Herrn, Gott hat es ernst genommen. Verstehen Sie, Ahab hat gesagt, macht doch nichts, aber Gott sagt doch, es macht sehr viel. Wissen Sie, Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde, weil Sünde sich vergeht an der Ehre Gottes. Und weil Sünde das Verhältnis zwischen Gott und seinen geliebten Geschöpfen beschädigt und zerstört. Und weil Sünde uns von unserem Schöpfer wegreißen will. Und weil Sünde uns daran hindern will, dem Herrn zu dienen. Und weil Sünde uns dazu anstiftet, einander Mühe und Herzeleid und Not und Traurigkeit zu bereiten und Schmerzen. Gott hasst Sünde. Und darum gibt er uns dieses abschreckende Beispiel von Ahab. Darum warnt er uns mit diesem Rückblick auf die Geschichte der Könige. Seht euch an, was die Eigendynamik der Sünde ausrichten kann. Guckt hin, was sie mit diesem Hiel gemacht hat, der nachdem ein halbes Jahrtausend Ruhe war, plötzlich voller Dreistigkeit Gott ins Gesicht diese Stadt Jericho wieder aufbauen will und seine beiden Söhne verliert. Und ein letztes. Mit der Form des Gerichtes, mit dieser Trockenheit, zeigt Gott zugleich symbolisch, wohin uns die Eigendynamik der Sünde führt. Sie führt nämlich in die Dürre. Die Eigendynamik der Sünde trocknet dein Leben aus, unser Leben verdorrt. Die Freude verdorrt. Die Frucht, dass wir für Gott Frucht bringen in unserem Leben, verdorrt. Unser Zeugnis für Jesus verdorrt. Unsere Bereitschaft, Opfer zu bringen für den Herrn und für andere, verdorrt. Es wird alles trocken und hohl. Und das Wasser, das diesen Durst löschen kann, das diese Wüste wieder zum Blühen bringen kann, das muss von Gott selbst kommen. Und so wird es Elia dann beweisen in Kapitel 18, wenn der Regen kommen soll, 3 Jahre später, dann wird er beten. Und diesen Vers will ich Ihnen noch vorlesen. 1. Könige 18, Vers 42, dann soll der Regen kommen. Und dann heißt es über Elia 18, 42, er ging auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Das ist ein Symbol dafür, er betet und wartet. Er schaut jetzt gar nicht mehr, wo kommen die ersten Wolken, sondern 1842, er schaut nur nach unten, er nimmt seinen Kopf zwischen die Knie, er betet zu Gott und er weiß, ich muss jetzt warten. Und dann schickt er seinen Diener los und irgendwann kommt dann die erste Wolke und dann sagt er so, jetzt los, es wird gleich das dolle Unwetter einsetzen. Aber da sehen wir, dieses Wasser kann nur Gott schicken. Das können wir nicht machen, das können wir nicht herbeireden, sondern wir können unsere Hände falten und sagen, Herr, und nun schicke du dein Wasser. Und nun schicke du das Wasser deines Lebens auch in mein Herz. Und darum ist es kein Zufall, dass der Herr Jesus sich selbst beschrieben hat als das Wasser des Lebens. In dieser Begegnung mit der Frau am Brunnen in Johannes 4, wo der Herr Jesus auf diesen Brunnen verweist und sagt, wer von diesem Wasser des Brunnens trinkt, der wird wieder Durst kriegen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Wenn du zu Jesus gehst, wenn du zu Jesus sagst, Herr, ich brauche dein Lebenswasser, ich brauche deine Vergebung, Herr, und ich brauche es, dass du wirklich deine Hand auf mein Leben legst und mich veränderst. Ich brauche es, dass du mich so machst, dass ich dir wirklich hingegeben lebe. Ich brauche es, dass du mich jeden Tag neu wieder auf die Spur setzt und dass du mich wieder aufrichtest, wenn ich gestolpert bin, und dass du mich festhältst und dass du mich tröstest und dass du mir immer wieder vergibst. Herr, du bist mein Wasser des Lebens, du bist mein Trost, du bist meine Erfüllung, du bist meine Rettung. Und so kommen wir zum Schluss und sehen, dass Jesus die Bedeutung dieses Mottos umkehren will. Das Ende naht und das ist erst der Anfang. Verstehen Sie, Jesus kehrt das um. Das Ende naht und das heißt nicht, und das ist erst der Anfang vom Ende, sondern wenn du fast am Ende bist wegen deiner Schuld und wenn das Ende naht und deine Verzweiflung naht und wenn Jesus dir vergibt, dann kannst du wirklich sagen, das ist erst der Anfang. Dann wird das Ende zum Anfang, aber in die richtige Richtung. Und so haben es viele erlebt, die ans Ende kamen und sich verstrickt hatten, und irgendwann aufwachten und zu Jesus riefen und sagten, rette mich, reiß mich da raus. Und dann wurde ihr Ende zum Anfang durch seine Vergebung. Das Ende naht und das ist erst der Anfang. Und wenn einmal das Ende dieser Welt kommen wird, dann wird das erst recht der Anfang sein, weil Jesus dann wiederkommt. Und Jesus ist als einziger mächtig genug, die Eigendynamik der Sünde auf immer und ewig zu stoppen. Er ist der Herr. Amen.